bis in die 2060er Jahre, mhm. dass das Renneneintrittsalter von 67 auf 70 angehoben werden soll, mhm. wenn dann schon alle sowieso schon kurz vorm Krepieren sind.
Mhm. Friedrich Merz schafft es, keine Woche vergehen zu lassen, ohne in irgendein Fettnäpfchen zu treten.
Mhm. Etatismus ist ein Konformitätsexperiment.
Städte kannst du wirklich alle einmauern und lass die Leute da alleine, ist mir völlig egal.
Die ganzen Probleme sind politisch gemacht und mhm. die Politik geht hin und will uns Lösungen für ihre eigenen selbstgemachten Probleme geben. Mhm.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit. Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit. Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen. Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit. Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit. Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Duett.
So.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Herrlich. Das wird uns kaum Abonnenten gekostet haben. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll.
Und Martin Mucharski.
Yeah, ja, da sind wir wieder. André Lichtschlag ist heute leider verhindert. Ja, er ist, glaube ich, unterwegs, ne? Darum heute wieder hier.
Ja,
ja, wir wollen natürlich die Frequenz aufrechterhalten, diese Sendung wirklich jede Woche laufen zu lassen. Auch wenn mal einer ausfällt oder auch beide.
Ne? Oder alle.
Nee, also passt ja.
Wir haben
ja
schon bei Jungbrutal Marktradikal ein bisschen gescherzt, dass man uns ja theoretisch durch KI einfach ersetzen könnte. Mhm. Also mit Voice-Cloning und so. Vielleicht können wir das demnächst dann auch hier einfach so machen, uns durch KI ersetzen lassen.
Muss man die dann aber prompten, da muss man die prompten,
ja,
ne?
Also da ja, muss man sagen, schon ordentlich anlernen. Ja.
Unterhaltet euch, wie ihr sonst habt diese und jene Themen. Lasst euch
den
was
und den Standardspruch musst du bringen, so
genau.
Wie, keine Ahnung.
Alle.
Ja, genau. oder irgendwie, wie dem auch sei oder es, so, sage ich das schon mal gerne.
Es lebe die Demokratie, die Demokratie. Ja, das ist ja, ne? Und die Demokratie lebt. Sie lebt, blüht und gedeiht. So viel ist
aber
ja
fest. Genauso wie ja Computer keine Randomness erzeugen können, also keinen Zufall, können die auch halt nicht irgendwie spontan Gag machen. Also das funktioniert nur in echt. Also keine KI.
Keine KI. Vorerst. Bis sie es gelernt hat. Wir werden jedenfalls sehen. Ja, es ist ja wieder viel passiert und eigentlich auch gar nichts. Ne?
Mhm.
Ja, was kriegt man so mit? Also
ich habe meinen Zettel unten gelassen. Genauso wie letzte Woche.
Ich glaube, wir wollten über die Rente sprechen, nicht wahr?
Ja, ja. Rente mit 70 wird kommen.
Ja.
Und das ist auch gut so.
Ja.
Schreibt ein Autor der Bild, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe.
Dieser Typ mit der Brille.
Ich glaube, er heißt Jan. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Jan heißt.
Weil, ja, aber, könnte ich nachgucken.
Da soll es ja irgendwie darum gehen, dass das jetzt ausgeweitet wird bis in die 2060er Jahre, dass das Renteneintrittsalter von 67 auf 70 angehoben werden soll. Mhm. Ja, also im Prinzip, wenn dann schon alle sowieso schon kurz vorm Krepieren sind, dann, dass die noch so 2-3 Jahre Rente kriegen. Im Prinzip ist es ja eine Streichung der Rente.
Ja, im Prinzip ist es das, ja. Viele werden wahrscheinlich.
Das ist ja wie mit dem Mindestlohn. Warum fordert man 15 Euro Mindestlohn? Warum nicht 100?
Wir wären alle reich.
Ja, eben, dann wären wir alle reich. Und wenn wir jetzt einen Renteneintritt mit 100 fordern, dann haben wir die Rentenkasse entlastet.
Aber wie?
Ja?
Ich frage mich, warum die so doof sind und auf diese naheliegenden Lösungen nicht kommen.
Verstehe ich auch nicht.
Keine Ahnung. Also die Leute wählen einfach die falschen Parteien, das ist ganz klar. Aber man merkt ja, also so an den Umfragen, da tut sich ja was. Da tut sich ja ganz gewaltig was.
Oh ja.
Ich meine, letzten Endes ist es die Diskussion der letzten, ja, ich sag mal Wochen. Das hat sich jetzt so seit ein paar Wochen hat sich das jetzt so ein bisschen verschärft. Du hast die Umfragen über die Zufriedenheit, beziehungsweise gar nicht erst vorhandene Zufriedenheit des Bundeskanzlers. Warte mal, da gibt's jetzt hier neue Zahlen, relativ neue Zahlen. 85% sind mit dem Bundeskanzler nicht zufrieden. 85%. Also der Typ, Friedrich Merz hat jetzt wirklich den Boden ausgelotet und gräbt sich immer noch tiefer ein. Ja, also so unbeliebt war bisher noch kein Bundeskanzler. Und er ist ja auch, das hat man jetzt vor ein paar Wochen schon mal festgestellt, er ist ja auch der unbeliebteste Regierungschef weltweit. Ja, ich glaube zusammen mit Macron auf einer Ebene.
Ja, ja,
also das ist schon ordentlich so, und also wo ich so ein bisschen angefangen habe zu staunen, das war jetzt hier diese Kanzlerfrage, wo die Leute gefragt worden sind, wen sie denn präferieren würden, Alice Weidel oder Friedrich Merz, und dann kam dann halt raus, 33% würden Alice Weidel bevorzugen, 22% Friedrich Merz. Also das ist ja. Vernichtend.
Aber wie kommt sowas zustande? Ich meine, gut, statistisches Rauschen, dies, das, plus minus 3 Prozentpunkte Varianz und so weiter. Aber ja, wenn doch nur 15% mit ihm nicht unzufrieden sind, warum würden 22% ihn bevorzugen?
Ja, ich glaube, es ist also tatsächlich. Gut,
vielleicht, weil man Weidel noch schlimmer fänd oder so.
Ja, ich denke, ja, das ist wahrscheinlich auch noch diese Sache, die wir uns immer noch vor Augen führen müssen. Wir haben ja, wie gesagt, auch in den Umfragen, ja, das ist ja ein und dasselbe, ne? Also 22% für Friedrich Merz als Kanzler, 22% für die CDU. Gleichzeitig hätte Alice Weidel 5% mehr oder 4% mehr als die AfD bekommen würde. Ich glaube, eigentlich ist es doch naheliegend, beziehungsweise bei diesen Zufriedenheitswerten, 85% sind mit dem Kanzler nicht zufrieden, gleichzeitig bekommt die CDU noch 22%, da weiß man halt, okay, da gibt es einige CDU-Wähler, die jetzt noch CDU wählen, aber mit der Faust in der Tasche und sagen so, ja, gut, was anderes kommt für mich jetzt nicht in Frage, aber da dreht sich ja gerade was, gewaltig. So, und da haben wir, glaube ich, vorhin unten ja drüber gesprochen. Diese Geschichte mit dem Konformitätsdruck.
Ja.
Das wird jetzt, und das sind jetzt diese spannenden Zeiten, auf die wir zulaufen. Ich glaube, wir haben das vor 2 Jahren, ja, da haben wir mal, oder 2 oder 3 Jahren war das schon, da, wo es anfing, für die AfD wirklich signifikant nach oben zu gehen, wo sie dann, ich sag mal, so den Bereich um 15%, 16% verloren hat und auf einmal so bei 18% stand und dann die Bild-Zeitung getitelt hat, ja, warum haben so viele Leute ihren Schrecken vor der AfD verloren? Mhm. Und das war wirklich so der Startschuss, also kam einem so vor, oder mir kam es so vor, dass man den Leuten nicht, also das war eigentlich keine Frage, es war mehr eine Ansage, beziehungsweise eine Aussage. Die Leute haben den Schrecken vor der AfD verloren. Mhm. Das formuliert als Frage. Aber damit hat man ja diesem Konformitätsdruck, sag ich mal, die Kraft genommen. Ja, also man weiß ja, man kennt ja dieses Ash-Experiment mit diesen Strichen, ne? 3 Striche auf einem Zettel und auf einem anderen Zettel noch ein vierter Strich. So, und 3 unterschiedlich lange Striche, wie gesagt. Und dieser eine Strich auf diesem zweiten Zettel, der ist dann, so lang wie der mittlere Strich. So, und wenn man jetzt jemanden in ein Versuchsszenario setzt, 10 Leute in dem Raum, ein Proband, und die 10 Leute sagen dann, dieser Strich hier auf diesem einen Zettel, der ist so lang wie der erste Strich, was offenkundig nicht der Fall ist, dann werden in 9 von 10 Fällen die Leute sagen, ja, ist so. Mhm. Auch wenn sie sehen, es ist falsch, aber so funktioniert das. Und wie gesagt, kaum ist einer dabei, also von diesen Versuchsteilnehmern, nicht Probanden, wenn nur einer sagt, nee, Moment, der in der Mitte ist, so lang wie der auf dem anderen Zettel, dann hast du schon eine signifikante Verschiebung. Dann sind es auf einmal 3 bis 4 Leute, die dann auch die richtige Antwort gegen die Mehrheit geben. Die brauchen halt nur einen, der es ihnen dann sagt.
Ja.
Und das beobachten wir gerade hier mit der AfD, bei der AfD und vor allen Dingen mit der CDU, dass diese Stimmen, die gesagt haben, nee, die kannst du nicht wählen. Das sind ja Nazis. Das sind ja die Allerschlimmsten. Die verstummen zusehends und die Leute sehen eben auch anhand dieser Umfrageergebnisse. Und das ist ja, allein schon optisch ist das ja schon krass, ja, dass man diesen großen Abstand sieht zwischen CDU und AfD und die Leute sehen halt, ja, das ist eigentlich so die letzte verbliebene Volkspartei, ja, spricht ja eigentlich nichts dagegen, die zu wählen. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, du lebst in einem 8-Parteien-Haus. Mietwohnung, ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass da mindestens 2 AfD-Wähler unter deinen Nachbarn sind. So, und theoretisch.
Ja.
So, und dann ist da vielleicht nur einer oder zwei, die CDU wählen, ja. Und möglicherweise ist überhaupt gar kein Grüner dabei, ne? Die Wahrscheinlichkeit, auf der Straße AfD-Wählern zu begegnen, die ist ja enorm riesig. Also, du weißt das, ne? Und wenn du diese Zahlen allein siehst, ne? Und, ja, bei der Performance, die unsere Politik gerade so liefert, wird das wahrscheinlich noch viel, viel mehr anhalten. Werden.
Also die 30-20-Nummer, die sehe ich noch.
Ja.
Das Problem, oder was heißt das Problem? Nee, ich wollte noch mal was zu dem Konformitätsdruck sagen.
Ja.
Ich bin nämlich nicht der Meinung, dass der weggeht, weil Etatismus ist ein Konformitätsexperiment.
Natürlich, klar.
Und da sind ja immer noch alle einer Meinung. So, wir sind vielleicht die noch sagen, der ganze Scheiß, den kannst du vergessen. Aus ökonomischen Gründen, moralischen Gründen, spieltheoretischen Gründen, psychologischen Gründen macht das alles keinen Sinn. Mhm. Also auf jedem Feld kann ich Herrschaft widerlegen, quasi auf jedem genannten. Und das findet leider nicht statt. Ich sehe immer noch zu viel Hoffnung einfach in der Politik. Jetzt bin ich wieder der Böse und der Schlechtmachende hier, aber gute Laune und Heiterkeit.
Versuch's wenigstens mit einem Lächeln.
Ja. Nee, und deswegen sehe ich, du sagst richtig, im Prinzip, also es wandelt sich schon irgendwie was. Also lustigerweise habe ich letztens von Andreas Tietke bei Christian Schneider einen Podcast gesehen und der hatte nochmal über das souveräne Individuum gesprochen, das Buch. Ich weiß nicht mehr, wie der Autor hieß. Aber auch, ich habe es zu Hause liegen, ich habe es leider noch nicht gelesen, aber der sagte im Prinzip all das voraus in diesem Buch und auch, dass das quasi mit dem Mauerfall nicht nur die sozialistische Diktatur abgeschafft wird, sondern im Prinzip auch die Demokratie, der moderne Staat, wie wir ihn jetzt haben, damit beendet wurde. So, und natürlich sehen wir jetzt das Gegenteil. Wir sehen, dass der moderne Staat immer weiter auswächst. Aber irgendwann ist ja mal Schluss. Also rein ökonomisch ist ja irgendwann mal Schluss. Und ja, das macht noch irgendwo Hoffnung. Was heißt Hoffnung? Keine Ahnung, wie lange will man den Zeitraum ziehen, über die man seine Hoffnung ausstreckt? Also über die nächsten 10 Jahre würde ich jetzt nicht sagen. Du sagst ja irgendwie Ostern 2027.
dann ist die Apokalypse vorbei. Ja, dann kommt das Gottesgericht. Das ist die Voraussage.
Ja. Keine Ahnung.
Ja,
ich sehe das ja auch mit großer Begeisterung, dass die AfD jetzt so steil geht. Aber ich weiß halt nicht, ist es einfach nur Protest oder ist es halt dieses, es sind offensichtlich doch keine Nazis und deswegen kann man die doch wählen oder einfach pure Verzweiflung oder irgendwas wird es sein, warum die gewählt wird. Aber die Frage ist, ob es nicht doch teilweise noch zu viel Hoffnung ist, dass sich dadurch irgendwas verändern könnte. Ich meine, wir haben es ja so oft diskutiert, ohne einen Dexit geht's nicht. Mhm. Und mit Dexit meine ich nicht, wir sollten uns komplett abschotten und niemandem mehr Handel treiben und so einen Scheiß, was einem Linke ja dann ständig vorwerfen.
Ja, das ist ja genau das.
Ihr seid Rechte und wollten mit niemandem mehr handeln?
Ja, ja.
Ja, aber du brauchst ja keine EU, um mit jemandem handeln zu können. Ja. Ich brauche auch nicht den Staat, um mit dir handeln zu können. Ja, keine Ahnung, du hilfst mir im Garten, ich helfe dir im Garten, da brauchen wir keinen Staat für. Oder ich verkaufe dir dies oder ich gebe dir dies und du gibst mir das. Da brauchen wir keinen Staat für.
Wir
brauchen keinen Staat für unseren Staat, um als Unternehmer mit anderen Unternehmen in anderen Staaten zu handeln. Das ist alles Schwachsinn. Die ganzen, alle Begründungen, die sie geben, wofür wir die EU brauchen, mhm. ist ja, weil Nationalstaaten einschränken, was freie Individuen tun dürfen. Mhm. So würden die aufhören, das da einzuschreiten, das zu unterbinden, dass freie Individuen untereinander handeln, dann bräuchten wir ja keine EU, die dann sagt, hey, wir sagen jetzt den Nationalstaaten, wir handeln jetzt untereinander, weil dann sowieso alle untereinander handeln würden.
Weil eigentlich haben sie doch...
Also die ganzen Probleme sind politisch gemacht und die Politik geht hin und will uns Lösungen für ihre eigenen selbstgemachten Probleme geben. Mhm. Ja, Beste finde ich immer noch mit EU und Schengen und Reisefreiheit. Mhm. Die größte Reisefreiheit gab es vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Weil da gab es im Prinzip keine Grenzkontrollen. Und
ich glaube, da gab es nicht mal Reisepässe.
Ja.
Doch, ich glaube, Reisepässe gab es schon, aber die musste man nicht zwingend dabei haben.
Ja, irgendwie so.
Und ja.
Im Prinzip hat es auch keinen gejuckt
ja.
am Ende. Weil du kannst nicht in Sozialsysteme einwandern und sonst irgendwas. Es gibt halt keinen Vorteil, also keinen Nachteil der Bevölkerung, wenn du jetzt irgendwo anders hingehst, sag ich mal. Außer du bist natürlich ein Aggressor dann, ja. Aber wir haben ein staatsgemachtes Problem, Grenzschutz, und dann brauchen wir einen Staat für den Staat, der den Grenzschutz wieder aufhebt. Wenn das nicht Peak geisteskrank ist, dann weiß ich nicht. Also und genau all das ist Politik, all das.
Ja.
Die versuchen Probleme zu lösen, die sie selbst erzeugt haben. Und
da gehe ich vollkommen absolut mit dir. Das ist halt so. Ne? Ja. Ich denke, dieses Framing, dieses ständige Betonen, ja, die AfD möchte ja den Dexit, die AfD möchte ja dieses und jenes und
wollen
das
würde
dann
ja nicht.
Genau, das wollen die ja nicht. Das Argument lautet dann immer, ja, dann würde unsere Wirtschaft ja zerstört werden. Also unsere Wirtschaft, die jetzt gerade komplett zerstört, zerfickt, zerfasert wird.
Ja, weil es ohne Machtapparat keinen Handel gibt.
Genau, richtig. Nee, ich meine, letzten Endes werfen Sie der AfD das vor, was Sie in Formvollendung ja schon längst hingekriegt haben. Ja. Ich weiß nicht, da gab es jetzt Zahlen, ich glaube im Vergleich zum Vorjahr 500.000, also knapp 500.000 Arbeitsplätze weniger.
Ich glaube, das ist nicht mal im Vergleich zum Vorjahr gewesen, was ja eigentlich korrekt wäre, das so zu machen. Das war nicht saisonbereinigt. Nee, man hat gesagt,
in diesen drei Monaten, Januar genau, bis März,
Januar.
Richtig, 500.000. So, das ist tatatsächlich.
Es kann teilweise saisonal bedingt sein, aber es richtig, ist trotzdem eine enorm hohe Zahl.
So, und im Vergleich zum Vorjahr waren es dann wohl, ich bin mir jetzt nicht sicher, es waren halt, ich glaube doch um die 100.000, 60.000, 100.000, weiß ich nicht, gerade so aus der Industrie und gerade aus dem Baugewerbe. Ich meine, 60.000 aus der Industrie sind weggefallen. Und knapp 30.000 auf dem Baugewerbe. Ja, ja. Da passiert halt nichts mehr. Es wird nicht mehr gebaut, es wird nicht mehr produziert, gar nichts mehr. Und das ist halt übelst. Ne? Übelst, ja, dass
wir brauchen diese Zahlen ja gar nicht.
Wir sehen es ja.
Wir brauchen nur die Pressemitteilung lesen. Ja. Insolvenz, Insolvenz, Insolvenz.
Ja, macht dicht, geht weg.
Fährt Produktion runter, dies, das. Es ist ja logisch, dass daraus ein Stellenabbau entsteht.
Und, klar.
Oder Gewinnrückgänge und so weiter. Ist ja vollkommen logisch. Also wir brauchen eigentlich diese Zahlen nicht. Wir müssen uns nur mal einfach in der Realität angucken, was mit den Unternehmen ist und wie es denen geht. Und dann wissen wir, was auf uns zukommt.
Es geht ihnen nicht gut. Und die Bundesregierung, die ja sieht sich, das muss man einfach mal so sagen, die sieht sich nicht in der Lage, diesbezüglich auch nur den kleinsten Hebel umzulegen, dass sich da irgendwie auch nur ansatzweise was ändern könnte. Und ich weiß nicht, du kriegst es ja mit, die letzten Wochen, die waren ja geprägt davon, dass SPD und CDU offenkundig überhaupt nicht miteinander können, die Umfragewerte für beide Parteien zusammen, also CDU bei 22%, SPD bei 12%, das sind 34%. Ja. Die Ampel hat am Ende, beziehungsweise hat dann zur letzten Wahl zusammen 32% bekommen. Also die Zustimmung für diese Koalition, die ist jetzt schon so schlecht, so beinahe so schlecht, ja, wie die für die Ampel nach immerhin 3 Jahren. Ja, also das ist schon ein Rekordtempo und wir sehen das ja alle. Wir sehen ja Friedrich, hast du das mitgekriegt gestern mit diesem Auftritt da von Friedrich Merz in der SPD-Parteizentrale,
Oder ich habe Bilder gesehen.
Ja, ich habe auch Bilder gesehen.
Aber und mir fiel die Kieferklappe.
Ja, der war einfach bei der SPD-Fraktion zu Besuch.
Ja, und gut.
Ja, gut. Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. Und hör mal, als ob die SPD, also die SPD, ich kann es mir nicht anders erklären. Die haben den Kanzler wirklich original vor eine SPD-Wand gestellt. Die haben den Kanzler, dann gab es noch so ein schönes Foto mit dem
Mirsch. Man könnte sagen, vorgeführt.
Die haben den so brutalstmöglich vorgeführt. Die haben auch das Namensschild, ja. Friedrich Merz, SPD,
stimmt, habe ich gesehen. Komm,
da muss ich jetzt einfach mal sagen, danke SPD, das war ein wirklich guter Move. da gibt's nichts dran zu kritisieren, das war einfach mal ehrlich. Ja,
also, das ist ja eigentlich schon wieder Werbung für die AfD.
Ja, natürlich.
Aber die merken es halt nicht. Und,
ne? Ja, aber ich meine, was meinst du? Du bist jetzt immer noch so überzeugter CDU-Wähler, ne? Denkst du, hier, das ist der Friedrich, unser Mann, ne? Der macht jetzt hier, und du guckst dir diese Bilder an und dann denkst du dir so, was zur Hölle ist da los? Ja, da haben sich auch gestern schon bei News die Leute drüber echauffiert, und da hat der Julian Reichelt halt auch nochmal gesagt, so hat der Mann eigentlich keine Berater. Das ist, was wir hier auch die ganze Zeit sagen. Hat der Mann keine Berater?
Ja, oder,
hat der
niemanden, halt die der falschen, den so. Ne?
Ja, dann hat der AfDler als Berater, die ihn jetzt gerade so richtig.
Also SPD-Sympathisant vielleicht.
Ja.
Also du musst ja kein SPD-Sympathisant sein, um Merz sozialistisch oder ja, keine Ahnung. Oder es ist halt ein Feind in den eigenen Reihen, mehr oder weniger, der sein Berater ist und.
Ja, du hast ja mehrere, du hast ja nicht nur einen. Also, da gibt es ja super viele, also da gibt es ja einige Leute, die sich um dich kümmern.
Sollte man meinen.
Sollte man, ja, eigentlich ist das so. Ich weiß
nicht. Also wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich mir vorstellen, okay, ich lasse mir irgendwie von meinen Vertrauten jeden Morgen die wichtigsten Artikel aus der Zeitung vorlegen.
Sowas.
Wie ist das Stimmungsbild?
Bla, was habe ich zu sagen? Wie darf ich mich äußern und so weiter?
Ja.
Das passiert ja nicht. Das passiert bei Friedrich Merz an keiner Stelle. Also Friedrich Merz schafft es wirklich, also keine Ahnung, keine Woche vergehen zu lassen, ohne in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Mhm. Ja, also er macht ja wirklich Anti-Werbung für sich. Das ist, er ist wirklich der beste Mann der AfD. Das muss man einfach mal so sagen. Das, was er da nämlich leistet, das kommt ja im Umkehrschluss nicht der SPD zugute. Sonst könnte man ja sagen, okay, die SPD, die haben da so ein paar Leute eingeschleust, die den jetzt so richtig in die Pfanne hauen. Das passiert ja nicht. Na gut, aber über die SPD muss man auch nicht reden. Ich meine, die sind bei 12% und die steigen jetzt auch nicht mehr. Und ich weiß nicht, kennst du diese, ich meine, wir haben jetzt viel über Umfragen und so weiter geredet und gequatscht, ne? Ich meine, auch Forsa hat jetzt herausgefunden, 28% für die AfD, 22% für die CDU. Mhm. Also, was ich aber jetzt richtig beeindruckend fand, da machen jetzt gerade so bei X immer mal wieder hier diese Deutschlandkarten die Runde, ja, wo man sieht, wer welchen Wahlkreis gewinnen würde.
Mhm. Ja, 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 und das ist fast alles blau, ne?
Ja, es ist eigentlich. Ja, das kommt wirklich wie so eine blaue Welle aus dem Osten, hat jetzt schon Teile Hessens, Baden-Württembergs, Saarland und so weiter, so breitet sich immer weiter aus. Dann hast du noch relativ viel Schwarz und dann hast du wirklich nur noch so Fleckchen SPD. Mhm. Hier und da mal ein bisschen SPD. Und dann in den Großstädten natürlich die Grünen. Mhm. Das ist also, da sage ich, nicht nur um Berlin gehört eine Mauer, sondern echt umfasst jede Großstadt Deutschlands.
Ja, da musst du einfach, Städte sind lost einfach.
Städte kannst du wirklich alle einmauern und lass die Leute da alleine, ist mir völlig egal, aber mit denen kannst du einfach nichts mehr zu tun haben. Das geht einfach gar nicht. Also da scheinen die wirklich am verstrahltesten zu sein. Und ich weiß nicht, woran das liegt.
Das liegt an der Bildung. Wer lebt denn in Großstädten? Oder wer zieht in Großstädte? Ja, irgendwelche, keine Ahnung, Leute, die von der Uni kommen oder so. Und also tendenziell würde ich sagen, Leute, die irgendwie auf eine Universität oder eine Hochschule besucht haben, ziehen tendenziell eher in die Stadt als aufs Land.
Okay.
So. Und dadurch hast du halt sowieso den Zuzug dahin von den ganzen Verstrahlten von der Uni. Und die großen Städte, ich weiß nicht, ob ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich habe das Gefühl, die sind sowieso schon Ewigkeiten SPD regiert. mindestens mal. Und von der SPD zu den Grünen ist halt kein großer Sprung mehr.
Ja, stimmt auch wieder.
Und dann kann man sich noch gut fühlen und so. Und ja, man hat ja auch eventuell eine Geruchs- und Lärmbelästigung in der Großstadt. Zieh halt aufs Land. Und will dann halt Umweltschutz haben und so ein Scheiß und die autofreie Stadt und weiß der Teufel was. Und dann wählen die halt den ganzen Kram. Ja, es ist ein Muster aus Bildung, vielleicht selbst erlebten Zuständen, die man nicht haben will oder die man irgendwie verbessern will. Ich meine, wenn ich in der Stadt wohnen würde, hätte ich auch kein Auto. Sehr wahrscheinlich. Also wenn ich mich hauptsächlich in der Stadt dann auch umgeben würde. Weil
wie transportierst du dein Bier?
Flaschenpost.
Ach so, okay.
Es ist ja schon eine Zumutung, überhaupt einen Parkplatz zu finden in der Stadt und so. Also und die Kosten sind ja auch enorm. Und dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass da Leute sind, denen es relativ Latte ist, wenn die Grünen fordern, die Stadt autofrei zu machen. Die sagen sich dann ja, ist doch super, ich habe ja eh kein Auto. Also diese betrifft mich ja nicht selbst, Einstellung halt. Ne?
Ja, was aber dagegen spräche, um dich da mal kurz zu unterbrechen, du hast ja gerade auch in den Großstädten eben die offensichtlich werdenden Probleme mit der Migrationskrise.
Ja.
Die hast du da ja noch viel deutlicher sichtbarer, als du es ohnehin schon überall hast.
Aber da muss man vielleicht mal in die Wahlbezirke reinzoomen.
Ja.
Also ich meine, Berlin-Neukölln ist, glaube ich, AfD die stärkste Kraft. Also von daher.
Möglicherweise.
Also,
das ist übrigens auch krass, ne? Das habe ich mir auch.
das ist dann halt wieder tatsächlich dann das Umfeld, wo du wohnst. Wenn du halt von der Migration betroffen bist, ziehst du entweder weg oder wählst AfD. Mhm. So, und wer es sich leisten kann, zieht dann halt weg in die schönere Gegend und wählt dann wieder weiter Grün, damit es so weitergeht. So, im Prinzip dieses nach mir die Sinnflut, betrifft mich ja nicht, bla bla bla, denken. Und das dann halt mit Macht kombiniert. Mhm. Und das ist halt fatal, dadurch können Städte nur zugrunde gehen eigentlich. Mhm. Und genau, dieses nach mir die Sinnflut und ist mir doch egal, betrifft mich ja nicht. Das ist ja auch so ein, ich bin ja eigentlich gegen Kollektivismus, aber das ist halt auch so ein Symptom dieser Isolation in der Stadt. Ich meine, keine Ahnung, da kannst du ein 8-Parteien-Haus haben und keiner von denen kennt den anderen, während du es auf dem Land vielleicht noch anders hast. Mhm. Ne? Und da ist dann vielleicht nicht so ein nach mir die Sinnflut denken, sondern mein Schützenkamerad, der fährt aber Auto und der möchte auch weiter Auto fahren und ich verstehe das, deswegen wähle ich nicht die Grünen. Ne? Und in der Stadt hast du das vielleicht nicht oder in der Stadt hast du vielleicht auch mehr Möglichkeiten, dich mit Gleichgesinnten zusammenzufinden und gar nicht mal so die Meinung der anderen noch mitzukriegen. Also du bist halt im Prinzip bubble-mäßig, In-Group-Bias und so weiter. Und dadurch hast du halt auch keinen Anreiz, irgendwie in Anführungszeichen vernünftig zu wählen. Mhm. Ich meine, wählen ist grundsätzlich unvernünftig. Also die freie Wahl ist vernünftig, aber das sind ja nur Abstimmungen, das sind ja keine Wahlen. Oder ist ja keine Wahl. Nee, und keine Ahnung. Da kommt ja noch hinzu, da hat der Nordwolle-Typ ja mal gesagt, so irgendwelche Leute, die irgendwas mit Genderwissenschaften studiert haben, die in Berlin sitzen, die sagen mir hier, wie mein Weidezaun auszusehen hat. Mhm. So, die sind halt völlig von der Realität entkoppelt und bestimmen über alles Mögliche. Mhm. Und ja, die haben halt gar keinen. Im Prinzip ist es eine Art Psychose, so die. Mhm. Haben keinen Bezug zur Realität, entscheiden aber alles oder wollen ihre Idee der Realität umsetzen mit aller Gewalt und sehen überhaupt gar nicht, was sie anrichten rundherum. Und ja, keine Ahnung, also für mich ist ja Herrschaft an sich, also habe ich ja eben schon unten gesagt, also mit einer eine Gruppe von mehr als 100 Leuten irgendwie unter einen Hut zu kriegen, ist für mich eine geisteskranke Vorstellung, weil es eine völlig utopische Vorstellung ist, mehr als 100 Leute unter einen Hut zu kriegen. Und viele mögen sagen, ja nee, das geht ja schon, weil sie ja eben nur ihre In-Group haben und so und alle sind sich ja sowieso einig. Und dadurch entstehen dann Dinge im Kopf, die dann alles völlig ausblenden lassen, was mit anderen Menschen ist. Mhm. Und so, ja, wie gesagt, ich bin ja gegen Kollektivismus und eigentlich kann ich drauf scheißen, was in Berlin passiert. Von mir sollen sich da gegenseitig alle umbringen. Mir egal.
Jetzt haben wir wieder ein Outtake.
Ja, für irgendwas fürs Intro. Soll ich schon mal die 6-Millionen-Frage stellen?
Ja, ich war auch.
Die 6-Millionen-Euro-Frage. Nee, aber keine Ahnung.
Kennst du den 6-Millionen-Dollar-Mann?
Ich habe den Titel schon mal gehört, ja.
Mit Lee Majors, das war noch vor dem Colt für alle Fälle. War auch eine super Sendung.
Aber was ich auch noch sagen wollte zu den 85%, die Merz kacke finden. Mhm. 50%, mhm. Nicht 50% von den 85, sondern insgesamt 50%, mhm. Finden den kacke, weil der nicht links genug ist. Ne? Muss man auch
bedenken. Ja, das,
muss
das man ist natürlich auch, bedenken. Auch klar, klar.
Also natürlich, das muss man auch natürlich. Bedenken. Von daher.
Ja, wobei ich weiß es nicht. Also ich glaube, es scheint, also die Schmerzen werden ja immer größer und größer. Und was ich jetzt, ich sag mal so, in Anführungsstrichen hoffnungsvoll daran finde. Ich meine, wir sind uns beide darüber einig, mit der AfD wird wahrscheinlich nicht Libertopia hier ausbrechen. Aber was mich in Anführungsstrichen hoffnungsvoll.
Gerade die Rentensache. Ich sag dir, jetzt steht auf Bild.de, alle fordern Rente mit 70.
Ja, und die AfD fordert
mit 60. Die Tage und sagt dann, nein, wir brauchen 65 plus Mütterrente plus dies plus das. Plus
haben jeden. Die schon gemacht, Alice Weidel hat das auch schon rausgehauen.
Mit denen wird sich gar nichts ändern, null. Also es wird vielleicht sogar noch schlimmer.
Abwarten. Ne? Ich meine, man fragt sich ja immer, kann es noch schlimmer werden? Bisher war es ja so. Ich meine, wir haben die letzten Legislaturperiode, wir haben Merkel gehabt, dann hatten wir Scholz, also 16 Jahre Merkel, dann Scholz und es wurde kontinuierlich von Jahr zu Jahr, von Legislaturperiode zu Legislaturperiode wurde es schlimmer.
Aber kann es überhaupt noch besser werden? Ich meine, diese Interventionsspirale, die ist ja jetzt einmal im Gang.
Die wird sich ja nicht
reinhackst und alles wegrasierst, dann wird die weiter laufen, egal wer an der Macht ist.
Ja.
Das ist ja auch mit dem hier der Parteienstaat oder der tiefe Staat, wie man es auch nennt. Irgendwelche SPD-Politiker haben ja jetzt schon Angst, ja, wenn die AfD jetzt irgendwie in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt oder wo auch immer an die Macht kommt, dann haben die ja auch Zugriff auf irgendwelche behördlichen
Geheimdienstinformationen,
Daten. Ja, damit kommen sie zuerst, aber die richtige Angst haben die davor, dass die in Behörden Leute austauschen, die Behörden umkrempeln, dass die vielleicht effizienter sind oder halt nach der Vorstellung der AfD irgendwas tun. Und das ist ja es ist ja so selbstentlarvend. Mhm. Ich sag ja immer, wenn du Angst hast, dass die AfD die Macht missbrauchen könnte, die Macht des Staates missbrauchen könnte, wenn sie an die Macht kommen, dann hat der Staat zu viel Macht. Mhm. Und genauso, wenn sie jetzt die Leute in den Behörden austauschen, was ja SPD und Grüne die ganze Zeit tun. Wenn sie an der Macht sind, tauschen sie die Leute in den Behörden aus. Die CDU macht es zum Beispiel nicht, weil die ja denken, oh, wir sind Demokraten.
Genau. Ne? Man möchte es sich ja mit dem Koalitionspartner nicht verscherzen. Genau, hier unser Freund, liebe Grüße aus dem Auswärtigen Amt, hat das ja bestätigt, wie das im Auswärtigen Amt abgelaufen ist. Also, dass da auch fähige Köpfe im Prinzip ausgetauscht worden sind. Ja. Und diese ganzen, ich sag mal, interessanten Bilder, die man in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen hat von einer Annalena Baerbock, die, weiß ich nicht, in Delhi beispielsweise vom Catering-Chef des Flughafens und vom Dorfscheriff in Empfang genommen worden ist, statt von einer entsprechenden Delegation. Oder von einem Frank-Walter Steinmeier, der da eine halbe Stunde in Abu Dhabi am Flieger steht und darauf wartet, abgeholt zu werden. Das sind alles Auswirkungen dieses Austausches fähiger Leute durch grünes Personal. Ja. Also das ist real. Das ist absolut belegt. Es ist so, und dass man diese, ich finde das ja auch krass, dieser Innenminister aus Thüringen hat das ja jetzt gewissermaßen als Staatsstreich, aber es hätte wohl Züge eines Staatsstreiches, dieses ganz normale Vorgehen auch durchzudrücken. Ja. Und da gebe ich dir recht, aber da muss ich ja sagen, da bin ich tatsächlich auch der Meinung, da könnte, ich weiß nicht, ob es wirklich so kommen wird, aber hier bietet sich tatsächlich die Chance, dass sich tendenziell etwas zum Positiveren ändern könnte. Ich drücke mich hier sehr, sehr vorsichtig aus. Der Vorteil der AfD ist nach wie vor, oder der Vorteil aus meiner Sicht für die AfD ist ja der, dass er nicht so
verwoben ist mit diesem Beamtenapparat, wie es alle anderen Parteien ja auch sind. Ja,
noch nicht halt.
Noch nicht, ja gut. Aber noch hat man, glaube ich, seitens der AfD zumindest das Problembewusstsein, dass dieser überbordende Beamtenapparat, ja, Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Also, dass man, ich weiß nicht, 2 Millionen Beamte hat, also insgesamt über 5 Millionen Staatsbedienstete und so weiter.
Ich weiß nicht, wie ernst die das damit meinen.
Ja, aber guck mal, ich meine, warte, lass mich kurz ausreden. Ja. Ich meine, letzten Endes haben die es mit diesem Beamtenapparat, der voller SPDler und CDUler, der komplett vollgestopft ist mit denen. Ja, das sind deren Gegner. So, und die haben noch lange nicht das Personal, um die alle auszutauschen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also ist aus deren Sicht doch eigentlich das Logischste, so, die rasieren wir jetzt ab. Einfach so, weil wir Spaß dran haben. So ein bisschen Rache, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, nee, Sinn machen wird es, aber
ich bin mir auch sicher, dass man sich dann diesen Staat früher oder später eben auch zur Beute machen.
Ja,
da spricht überhaupt nichts.
Man wird sich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Beute machen, man wird sich den Staat zur Beute machen. Wie es immer ist.
So, nichtsdestotrotz, für eine gewisse Zeit erwarte ich so eine gewisse Linderung. Ja, und dann muss man mal gucken, wie stark die ja durchaus vorhandenen wirtschaftsliberalen Kräfte in der Partei sind. Also es ist, wie gesagt, eine ganz andere Ausgangssituation, in der, sag ich mal, die AfD theoretisch an die Macht kommen könnte. Also da ist der Apparat, der ganze Staatsapparat voller Parteibuchträger, ja, der wird von denen ja erst einmal als, ja, wie gesagt, Gegner wahrgenommen. Und ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass die AfD, selbst wenn sie es wollte, die personellen Möglichkeiten hat, da jetzt alles Mögliche auszutauschen und abzukrempeln. Ja, man wird eher rasieren. Und da, wo man es kann, wird man natürlich eigene Leute reinsetzen. So, und jetzt überleg mal.
Für das Rasieren gibt es keinen Grund.
Wieso nicht?
Wie bekomme ich Wählerstimmen, indem ich Beamtenstellen streiche? Und
was meinst du, wie viel Geld du dadurch einsparst? Dadurch können die Wahlgeschenke finanzieren. Ja, selbstverständlich.
Ja, die müssen
nur darauf.
Die Bürokratie ist ja jetzt schon lahm des Todes.
Ja.
So, wenn du jetzt noch irgendwie die Hälfte der Leute rausschmeißt, aber gar nichts änderst in der Gesetzeslage, in irgendwas, was Regulatorik und so weiter und so fort angeht, dann werden diese Prozesse einfach nur länger dauern.
Ja, so,
dann wird es das Land noch mehr lähmen.
Auch dagegen spricht etwas. Ich glaube, dass unsere Parteipolitiker, die jetzt am Ruder sind, dass unsere Parteipolitiker hier nicht hingehen und sagen, lass uns das Ganze mal versuchen, wenigstens ansatzweise effizienter zu machen. Das liegt ja daran, dass das deren Klientel ist. Das sind deren Leute. Wenn du irgendetwas effizienter machst, dann
musst du... Will die AfD nicht auch irgendwann mal von Beamten gewählt werden?
Ich glaube, das sind die Leute, auf die sie eher verzichten kann. Ja, ich meine, sie möchte
Der Staatsapparat wächst die ganze Zeit, während die Privatwirtschaft
so, und ich denke doch theoretisch, also ich meine, wenn du siehst, von wem die AfD gewählt wird, ja, dann ist der Stimmenanteil in den aktiven Alterskohorten, also so zwischen 35 und 59, da ist der am höchsten.
Ja.
So, also das ist einfach, ich denke schon, dass die AfD denjenigen eine Stimme geben will oder von denjenigen gewählt werden möchte, die hier leisten, die hier schaffen, die hier netto machen. So, und
die AfD will gewählt werden, von denen ist denen scheißegal.
Ja, stimmt, aber noch ist es ja so, es sind eben die Arbeiter, es sind eben die... Ja, Arbeiter, tatsächlich. Ja, es ist ja so, man vertut sich ja immer, man denkt ja immer, bla blub, die AfD hat jetzt der CDU so viel Stimmen abgejagt. Nein, es ist ja ganz im Gegenteil, fast nicht im Gegenteil, aber es ist ja auch so, man sieht es im Ruhrgebiet ist die AfD erstarkt dadurch, dass die Arbeiterschaft, die früher mal traditionell SPD gewählt hat, dass die jetzt zur AfD gehen. So, und das ganze Standing der AfD, ne, ist ja eher auf, ich sag mal, Wirtschaftsliberalismus ausgelegt, ja, und man möchte ja, also das ist ja auch deren Parteiprogramm, halt Bürokratie abzuschaffen, Regulierungen abzuschaffen, das macht doch sogar
Das sind deren schöne Worte.
Ja, aber ich meine, in dem Fall glaube ich, dass sie es ernst meinen könnten. Anders als ein CDUler, der das sagt, oder ein FDPler, der das sagt, weil er genau weiß, wenn er das, was er da jetzt fordert, umsetzt, er seinen eigenen Leuten, seinen eigenen Parteibuchträgern in die Eier treten würde. So, und deswegen weiß man von vornherein, ein CDUler oder ein SPDler, der auch nur ansatzweise sowas in diese Richtung verspricht, der wird es nicht halten, der wird das Gegenteil machen. Bei der AfD besteht die Chance, dass die es
durchziehen. Weil der Beamtenapparat nicht von AfD-Lern besetzt ist.
Genau. So.
Die müssen nicht ihre eigenen Leute rausschmeißen.
Die haben da überhaupt gar keine Skrupel mit. Und du kannst davon ausgehen, dass hätte Friedrich Merz tatsächlich hier die Eier gehabt und hätte gesagt, okay, Alice, lass uns mal hier. Dann hätte es keine NGOs mehr gegeben. Dann würde es die nicht mehr geben. Ja. Und ich meine, du siehst es ja, das ist ja das Ulkige. Du siehst es ja partiell schon im Osten. Da, wo die AfD ja auch kommunal schon so ein bisschen verankert ist, ne, wo wir ja immer über diese Brandmauer sprechen, da siehst du das hier und da und dort. Ne, das macht dann immer so ein bisschen so die Schlagzeile, dass hier und da und dort eben die Fördermittel für Projekt XY gestrichen worden sind. Mhm. Sondern denkst du so, also und dann siehst du dann halt hier diese Schlagzeilen von diesen völlig, völlig entrückten, völlig entsetzten NGO-bezahlten Nichtskönnern, die dann sagen, ja, hier, Demokratie fördern wurde hier jetzt gerade gestrichen. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Ja, wer soll denn jetzt hier die Regenbogenfahnen aufhängen, ja? Das ist, du verstehst, was ich, also es passiert eigentlich, im Kleinen passiert es schon. Und ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen.
Aber am Ende wird das Deutschland nicht retten. Selbst wenn Merz jetzt irgendwie komplett alle NGO-Finanzierungen gestrichen
hätte.
Nichts an meiner Situation verändert, nichts an deiner Situation. Wir hätten vielleicht mal kurz gelacht, hahaha, endlich. Aber ansonsten ändert das ja nichts an unserer Situation.
Ich sag ja, das wäre ja nur ein Beispiel gewesen.
Genauso ändert es auch nichts an unserer Situation, wenn jetzt irgendwie 50% aller Beamten von der AfD entlassen werden. Weil dann werden die das Geld ja für etwas anderes ausgeben.
Renten.
Zum Beispiel für Renten oder für Mütterförderung, Kinderförderung.
Boah, ey, stell mal vor, dann würden alle wieder Kinder kriegen. Wäre das nicht toll?
Das wird nicht passieren.
Meinst du?
Nein. Also die haben es in Ungarn versucht. Keine Ahnung, die haben die Frauen mit Geld bewerfen wollen, des Todes, plus Steuerfreiheit über x Jahre und alles hat nicht funktioniert.
Wie hoch ist denn die Geburtenrate in Ungarn?
Ähnlich schlecht wie bei uns. Ich habe keine genaue Zahl, aber ähnlich schlecht wie bei uns.
Da müssen wir den Feminismus abschaffen, so war das, ne?
Also selbst das wird, glaube ich, nichts mehr bringen.
Also wir gehen unter.
Was heißt, wir gehen unter? eine schwindende Bevölkerung ist ja auch nur ein Problem, wenn du ein Schneeballsystem
hast. Ja,
stimmt. Das auf eine gleichbleibend oder wachsende Bevölkerung angewiesen ist. Mhm. Eine schwindende Bevölkerung ist überhaupt gar kein Problem eigentlich. So, und ist auch kein Untergang. Mhm. Es ist ein Untergang des Systems vielleicht. Was ja positiv wäre. Mhm. Aber die Geburtenrate kriegst du so nicht mehr hoch. Also wenn du jetzt vielleicht wirklich alle Bullshit-Jobs abschaffst, die der Staat quasi entweder direkt oder indirekt geschaffen hat, dann sind wahrscheinlich 50% aller Frauen arbeitslos und werden sich wieder einen Versorger suchen müssen. Mhm. Dann könnte es passieren. Aber ansonsten, Frauen brauchen heute keinen Versorger mehr.
Mhm. Ja, das Thema hatten wir,
stimmt. Ja, und ich werfe denen das nicht vor, ne? Also
es ist wirtschaftsökonomisch absolut logisch gedacht.
Ist auch aus ihrer Perspektive ja vernünftig, sich selbst zu versorgen oder sich halt vom Staat versorgen zu lassen als Ersatz Beta-Sklave. Und ich werfe denen da nichts vor, aber es gibt halt keinen Grund mehr, so wie damals, okay, ich brauche einen Versorger und der Versorger will Nachwuchs haben, also machen wir Kinder oder die im Prinzip auch, ja, das durch diese ganze Absicherung, durch den Staat, hast du keinen Anreiz mehr, eine Familie zu gründen, in irgendeiner Form als Frau. Und weil du alles haben kannst. Mhm. Du kannst die Versorgung haben, entweder durch den Staat oder durch einen Bullshit-Job, den der Staat dir irgendwie ermöglicht hat. Und halt den Besorger, den suchst du dir halt mal eben auf Tinder oder gehst mal irgendwo in eine Kneipe oder in einen Club und dann machst du mal eine Nacht weg und dann ist gut. So, und
guck mal,
das kannst du dich sogar noch schwängern lassen. Und du kannst sogar noch deine Fortpflanzung trotzdem haben.
Guck mal, da muss die AfD ja nicht mal das Kindergeld erhöhen oder sonstige Leistungen ins Feld führen. Denen liegt ja schon daran, eben diese Bullshit-Jobs abzuschaffen, weil sie genau wissen, also die in der AfD, diese Bullshit-Jobs, die da von staatlicher Seite gezüchtet worden sind, herangezüchtet worden sind. Ja, die werden ja von Frauen besetzt, die halt vornehmlich grün oder links oder SPD wählen, ja. So, kannst du alle streichen, ne?
Ja.
Das würde dann ja automatisch dann dazu führen, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass es dann wieder so eine Rückbesinnung gäbe, so verdammt, ich brauche einen Versorger.
Ja. Ja, das ist eine krasse Dynamik, die da einfach abgeht. Wie gesagt, in Ungarn hat es nicht funktioniert. Ja. Geld spielt keine Rolle für Familiengründung mehr. Also das war vielleicht damals so, aber heute ist das nicht mehr so. Und man kann das positiv sehen, negativ, ist mir egal. Ich sehe das einfach neutral. Ich betrachte die Situation, wie sie ist. Und ich glaube, dass sich da nicht groß was ändern wird. Natürlich kriegst du Wählerstimmen, wenn du jetzt, also wenn der AfD sagt, hey, wir ermöglichen jeder Frau irgendwie, die ein Kind gebiert, ob in Ehe oder nicht Ehe, weil darf sie ja dann wieder nicht diskriminieren, weil es gegen das Grundgesetz wäre und bla bla bla, irgendwie 50.000 Euro Startkapital oder so. Auch das wird nichts bringen. Das wird zwar Wählerstimmen bringen, aber das wird nichts an der Realität ändern. Die Frauen werden die AfD dann eher wählen, tendenziell, aber durchziehen werden sie es dann auch nicht. Wobei vielleicht doch, wenn du es sowieso außerhalb der Ehe dann auch kriegst. Keine Ahnung. Aber finanzielle Situation ist kein Anreiz mehr dafür, die Geburtenrate hochzugehen. Und wie gesagt, es bräuchte ja auch keine höhere Geburtenrate. Das brauchst du nur, um dieses Betrugssystem aufrechtzuerhalten. Und deswegen hängen da auch alle dran, die an diesem Betrugssystem hängen, die Geburtenrate hochzukriegen oder Ausländer zu importieren. Ja, und es ist vollkommen unsinnig. Du brauchst es nicht. Und ja, als Individualist sowieso ja schon mal nicht. Dann kann es dir sowieso scheißegal sein am Ende des Tages. Aber ja. Jetzt bin ich ganz weit abgedriftet.
Nö, eigentlich war das ganz im Fluss. Wobei, ich glaube, wir hatten uns ja was anderes.
Aber ich meine, die AfD muss ja im Prinzip noch die Rentner abholen.
Ja.
Das werden sie auch irgendwie tun, indem sie sagen, nein, wir sind gegen Rentenkürzungen, wir sind gegen Renteneintrittsaltererhöhung und. Wir sind vielleicht sogar dafür, dass Beamte jetzt auch in die Rentenkasse einzahlen müssen. Also weiß ich nicht, ob das deren Position ist, aber könnte ja kommen. Und das ist alles systemstabilisierend am Ende. Oder zumindest versuchen sie halt das System zu retten. Und das ist das Problem eigentlich.
Das ist genau das, was ich meine. Aber ich glaube, ich denke schon, dass die AfD systemstabilisierend ist. Hundertprozentig, sonst würde sie ja nicht mitmachen. Ja, also das ist das auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Erkenntnis in der AfD, die ist, glaube ich, schon so weit durchgereift, dass man weiß, dass dieses System, so wie es jetzt gerade ist, nicht wird weiterlaufen können, ohne eben diese radikalen, also wirklich zum Teil auch sehr radikalen, scharfen Schnitte da rein. Also im Prinzip schätze ich mal, dass das denen klar ist, dass hier Afuera tatsächlich so das beste Wahlprogramm ist oder zumindest Teile davon. Also die müssen ja auch, wie gesagt, keine Angst davor haben. Das ist die einzige Partei, die keine Angst davor haben muss, hier die in Anführungsstrichen Kettensäge anzulegen. Das traut sich ja nicht mal die FDP, weil selbst in der FDP hast du ja eben diese Verknüpfung mit dem Beamtenapparat. Zwar wahrscheinlich nicht so intensiv, wie es bei SPD-Lern oder CDU-Lern der Fall ist, aber auch da schätze ich mal, wer ist überhaupt die FDP? Das war doch. Die taucht in Umfragen mittlerweile gar nicht mal mehr auf.
Ja, das ist nur noch sonstige. Doch, da in der
oberen. Ach doch, ja, in der oberen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist die jetzt aus Sachsen. Da wollte ich auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt haben wir hier eigentlich unser eigentliches Thema, was wir bequatschen wollten. Und
ich wollte eine Überleitung machen und zwar genau über dieses Beamtentum.
Ah, okay, Beamtentum, Bürgerkrieg.
Erzähl. Richtig. Und zwar, wir hatten ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, die Linksradikalen auf der Straße, die werden auf jeden Fall, glaube ich, in den nächsten Jahren ordentlich Rabatz machen.
Ja, das wird
toll. Aber auch das Beamtentum, ich glaube, da wird sich einstellen, dass man sabotiert. Also was eine AfD-Regierung will, muss ja durch irgendeinen Beamten durchgesetzt werden. Und da wird dann halt langsamer gemacht oder falsch oder gar nichts.
Und das
oder
ist fantastisch. Oh,
was gut wäre. Aber genauso gut könnte sich ja einer hinsetzen und halt dann irgendwie jeden Bauantrag zum Beispiel ablehnen oder so, was ja auch scheiße wäre in dem Fall. Oder es dauert halt alles Ewigkeiten. Dann, ne, wie ich schon sagte. Aber da wird eine Rebellion stattfinden, da bin ich mir sicher. Und gerade bei Leuten mit CDU-Parteibuch vielleicht nicht unbedingt, weil die vielleicht doch ein bisschen Sympathien noch haben, wenn eine AfD-Regierung an der Macht ist. Aber bei SPD-Lern sehe ich, da wird wahrscheinlich im Beamtenapparat sehr, sehr viel sabotiert werden. Wie gesagt, was der Vor- und Nachteile haben kann.
Ich sehe die Vorteile.
Und halt, ich sehe halt blöderweise den Linken niemanden entgegenstehen, die auf der Straße Gewalt ausüben, die Häuser anzünden, Scheiben einschmeißen und halt Chaos stiften. Da sehe ich niemanden, der ihnen entgegentreten wird.
Aber wo wird das passieren? Das wird in den Großstädten passieren.
Das wird in den Großstädten
passieren. Und das ist fantastisch. Da trifft es die Richtigen.
Ja, im Prinzip. Ja, was heißt, es trifft die Richtigen? Ja, jede Eigentumsverletzung ist halt scheiße. Ich gestehe auch Grünen ihr Eigentum zu.
Ja, aber das, was Grüne besitzen, stammt überwiegend aus geraubtem.
Ja, da sind wir dann Raubgut. Wieder bei, wie weit will man denn zurückgehen? Und also, da brauchst du ja den Kapitalistenpass, den Aria-Pass für Kapitalisten.
Eigentlich bräuchtest das.
Wie ehrenwert hast du dein Eigentum erworben? Aber
das ist gar nicht so schwer.
Da muss man ja über Generationen zurückgehen, wie genau, ist das Eigentum übertragen worden.
Dann guckst du mal, ja, wer hattest du Beamte in der Familie?
Ja, dann kannst du dein Eigentum abgeben, dann ist es nicht dein. Dann ist es jetzt Gemeineigentum.
Ein Kapitalistenpass kannst du vergessen.
Ja. Ich weiß halt wirklich nicht, die Linken reden ja immer von rechter Gewalt und so einer Scheiße, ne?
Ja.
Und, Ich sehe aber nicht mal, selbst wenn es zu Straßenkämpfen käme in Deutschland, wo Linksradikale involviert werden, sehe ich nicht mal eine Mannstärke, die irgendwie nennenswert wäre an Rechtsextremisten, die dem was entgegenhalten könnten. Also guck dir die ganzen an, da hier, besonders diese ganzen Internetrechten, irgendwie so ein Schlomo, Kasper, Schonungslosen, wie sie sich nicht alle nennen, Clownswelt. Von denen, die lehnen ja Gewalt ab, das sind weiß ich nicht. Also, und die schaffen es auch nicht, ihre Zuschauer in dem Sinne zu radikalisieren, dass sie da irgendwie, glaube ich nicht, die sind einfach viel zu verweichlicht. Wie gesagt, so ein Ding, wie ich hier gebracht habe mit, ja, dann musst du die Polizisten durchsieben, sowas wird von denen nicht kommen. Also, da sind die wirklich zu verweichlicht für. Und dann ist halt die Frage, geht die Normalbevölkerung dann auf die Straße und verteidigt ihre Stadt oder, ja, es wird ja hauptsächlich in Städten stattfinden. Das sehe ich nämlich auch nicht.
Ja, so, das
ist absolut
nicht.
Ich sehe dann die Leute irgendwie nach der Regierung schreien oder so und dann haben wir nämlich hier Bundeswehr im Inneren und so eine Scheiße.
Was ich sehe, genau das, also pass auf, es wird, wie du gerade sagst, davon ist ja auszugehen. Ich wollte jetzt gerade nochmal hier diese Umfrage zitieren. Wir haben jetzt auch 42% Zustimmung für die AfD in Sachsen. Nicht nur Sachsen-Anhalt, sondern Sachsen. Und auch da sieht es, also das sind jetzt 1-2 Prozentpunkte, die muss noch steigen und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass das passieren wird. Gut, aber die haben wahrscheinlich erst, die haben ja erst ganz, ganz spät Landtagswahlen. Aber wie dem auch sei, also 42% für die AfD jetzt auch in Sachsen und das, was jetzt in Sachsen-Anhalt passieren wird, dass nämlich höchstwahrscheinlich, ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass die AfD da die absolute Mehrheit erringen wird.
Ist möglich, ja.
Also ich halte es nicht nur für möglich, sondern auch für sehr, sehr wahrscheinlich. Ich kann ja gleich nochmal erläutern, warum. Das wird dann natürlich den linken Mob auf die Straße treiben. Also ja. Und es wird vermutlich, ich könnte es mir vorstellen, es wird dann eben auch entsprechend unschöne Bilder geben. wirklich unschöne Bilder. Ich meine, wir kennen das irgendwie, ich meine, das hat sich so ein bisschen gelegt in den letzten Jahren. Ich erinnere mich noch an den, wann war das, G7-Gipfel in Hamburg, da war Scholz da noch Bürgermeister, meine ich. Mhm. Erinnerst du dich?
Ja,
mit diesen Ausschreitungen da, und das ist ja auch schon Jahre her, und ich sag mal so in den 90ern, 1. Mai-Demo, Berlin, da gab es immer Bilder, da gab es immer Chaos, da gab es immer Straßenschlachten und so weiter. Das hat sich alles, oder in Hannover zum Beispiel, ja, also das hat sich alles so ein bisschen gelegt, und ich glaube, diese Bilder werden auf jeden Fall wiederkommen, weil nämlich es dieser linke Mob ist, der ja vermutlich als allererster die direkten Konsequenzen spüren wird. Und da bin ich mir felsenfest, da bin ich hundertprozentig sicher, dass da die Finanzströme sofort und augenblicklich gekappt werden.
Das
wird sofort passieren, und allein das ist es wert. Nee, wie gesagt, du wirst unschöne Bilder sehen, und dann wird es Folgendes geben. Dann wird natürlich auch eine AfD über entsprechende Einblicke verfügen in Akten, ja, wer hat denn hier wen, wann, wo, warum, wie finanziert, wo gibt es da Verbindungen, ne? Gibt es da eventuell Verbindungen zwischen zwischen linksradikalen Organisationen und linken Politikern,
ja,
SPD-Politikern, und das wird man dann natürlich nach außen kehren, das wird man natürlich publizieren, da wird man sagen, guck mal hier, das sind eure Leute, die jetzt hier gerade die Städte verwüsten, so, und ich gehe mal davon aus, dass das dann letzten Endes auch in den Städten dazu führen wird, dass die Leute dort vielleicht noch mal ihre nächste Stimmabgabe reiflich überdenken werden. So, aber
ich weiß nicht, ich glaube, viele würden, das ist halt das Problem, ne? Also
nicht
wer,
alle,
wer
aber
sollte,
doch der eine oder andere.
Guck mal, nur rein, dass Gewalt auf den Straßen ist, wird noch niemanden zum Umdenken bringen.
Oh, ich denke, pass auf, doch, und zwar diejenigen, die direkt da wohnen, wo die Gewalt stattfindet. Wir werden
ja, aber,
das alles,
aber,
guck mal,
aber,
wir
es
wohnen.
Ist, es ist doch nur eine Mindset-Frage.
Ja.
Ich wohne in einer Straße, in der gerade alle Erdgeschosse entglast wurden, inklusive meinem. So, aber dann ist ja nur noch eine Mindset-Frage, ja, ist das denn ein legitimer Protest oder nicht? So, und wenn sich die Leute halt weiterhin durch Medien wie den Spiegel und die Tagesschau ins Gehirn scheißen lassen, dass das ein friedlicher und legitimer Protest ist, dann oder dass die AfD schuld dran ist oder dass der Kapitalismus schuld dran ist oder sonst irgendwas, dann werden sie weiterhin die linksradikalen Parteien wählen. So, das ist halt das Ding. Die Frage ist, wie viele werden halt wirklich einen Mindset-Change dadurch bekommen und wie viele werden sich radikalisieren? Das
also
wird wahrscheinlich eine ähnlich große Gruppe sein.
Wenn es deine Erdgeschosswohnung ist, die da entglast worden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass du vielleicht einen Klick...
Wenn also du vorher die Grünen gewählt hast?
Wenn du vorher die Grünen gewählt
hast. Da wirst du auf jeden Fall nicht AfD wählen danach.
Ja, aber vielleicht CDU.
Ja, aber hilft das?
Nein. Ja. Aber es ist immerhin keine Stimme mehr für die Grünen. Das ist doch schon mal was. Ich meine, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ne? Also du siehst jetzt hier Landtagswahl Sachsen-Anhalt, 42% für die, in Sachsen, 42% für die AfD und 21% für die CDU. Da siehst du ja, was die Leute wollen. Ich meine, wir müssen uns nicht darüber streiten, dass die CDU eine sozialistische Partei ist, aber die CDU, das betone ich ja hier auch immer wieder, die tritt ja in Anführungsstrichen konservativ auf. Ne? Da ist doch der Kanzler Merz hingegangen und hat gesagt, Schluss mit linker Politik, jetzt ist Schluss mit linker Politik. Das betonte der doch so. Und der sagt, der ganze Wahlkampf war doch eigentlich so, also wenn man ihm hätte glauben können, dann war das doch ein schöner Wahlkampf. So, hier keine neuen Schulden, wir müssen die Wirtschaft nach vorne bringen, wir können keine Geschenke verteilen und so weiter. Es ist das, was die Leute hören. Und das, was die Leute hören, das wählen die. Die wählen ja nicht die sozialistische CDU, also wählen sie de facto doch, aber aus ihrer Sicht wählen die eine konservative Partei. Mhm. Dann hast du jetzt also, wie gesagt, 63% in Sachsen, die sagt, okay, pass auf, also mit diesem linken Scheiß funktioniert es ja einfach nicht. Es geht einfach nicht, ne? Ach ja, hier taucht die FDP nicht mehr auf, ne? Wie gesagt, die sagen halt, geht nicht, gibt's nicht. So, und dann hast du ähnliche Ergebnisse auch in wie gesagt, Sachsen-Anhalt. Da wird das ja dann passieren. Da wirst du dann auch weit über 60% für vermeintlich rechts, Mitte-rechts Parteien generieren. So, und wenn du jetzt hingehst und dann beobachten wirst, wie linke Kräfte, augenscheinlich linke Kräfte, es werden ja nur die Linken sein. Wenn du diese Bilder siehst, dann wirst du das nicht der AfD ankreiden, dann wirst du sagen, ja, guck mal, wie die jetzt ausrasten, ja? Und du wirst das in einen Sinnzusammenhang bringen. Du wirst, selbstverständlich wird
jedem... Ja, jeder vernünftig denkende Mensch wird das tun, aber die meisten Menschen denken
nicht vernünftig. Ich weiß es nicht. Also ich denke schon,
du kannst 50% der Bevölkerung abziehen und ich sag jetzt nicht warum. Oder wen?
Ich ahne es.
Ja, es ist einfach so. Da geht einfach alles über Emotionen, Gefühlslage, Geschichten.
Und jetzt bist du...
Nein, man kann das der AfD nicht anlassen, dass die Linken gerade deine Stadt anziehen.
Jetzt bist du ein emotionaler Mensch und deine dir so liebgewonnene Erdgeschosswohnung in Leipzig wird entglast. Ja. Dann hast du Gefühle. Welche Gefühle hast du dann?
Ja, kommt halt drauf an, was du in der Hose hast.
Also worauf ich eigentlich hinaus will, ich glaube, es ist wie mit allem, was von linker Seite in den letzten Jahren so praktiziert worden ist, alles, wirklich ausnahmslos alles, was Linke, Grüne, SPDler so an den Start gebracht haben, das hat final dazu geführt, dass sie kleiner wurden, dass sie geschrumpft sind, dass sich eigentlich alles, was die auf den Weg gebracht haben, sich mehr oder weniger gegen sie gerichtet hat. Alles, was die geäußert haben, das kannst du jetzt so judomäßig aufgreifen und gegen sie verwenden. Und das passiert ja permanent, also dauernd. Und das ist sehr erfreulich.
Das macht die AfD ja auch sehr, sehr gut.
Und wenn, wie gesagt, wenn es zu diesen unschönen bürgerkriegsähnlichen Zuständen hier in Deutschland kommen wird, vornehmlich dann in den Großstädten, wo ich sage, okay, da gehören sie auch hin, da sollen sie das austragen, dann, wie gesagt, dann garantiere ich dir, dass auch das sich dann final gegen die linken Kräfte richten wird. Und ich könnte mir dann tatsächlich auch vorstellen, dass die Leute dann sagen werden, so, wir müssen Ordnung machen mit diesen Gestalten.
Ich bin zu wenig in Geschichte, aber gab es einmal eine gewalttätige sozialistische Revolution, nach der unmittelbar kurz danach alle gesagt haben, nee, das wollen wir nicht?
Keine Ahnung. Also
vielleicht gesagt haben, ja, das wollen wir nicht, aber trotzdem mitgemacht haben?
Weiß ich nicht. Du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass sich denen dann irgendjemand anschließen wird?
Nein, ich sag ja eben, wenn es zu einer gewaltvollen kommunistischen Revolution kommt, dann werden sich die wenigsten dagegen wehren, weil die halt keinen Bock auf Gulag oder KZ haben. Und Konformitätsdruck sind wir da wieder. Und ich glaube nicht, dass wenn die Sozialisten jetzt eskalieren, dass dann die Leute anfangen umzudenken und sagen, nein, das ist nicht das Richtige. Im Prinzip ist das ja auch wieder, okay, also eine Machtdemonstration und irgendwie, man will ja auch immer zu den Gewinnern, in Anführungszeichen, man will immer, sehr verallgemeinert, man will ja immer zu den Gewinnern gehören. Und wenn die gerade halt mit ihrer gewalttätigen Revolution am Gewinnen sind, so dann schließt man sich vielleicht doch eher denen an, als zu sagen, nein, wir wollen jetzt endlich mal freie Marktwirtschaft haben.
Also da weiß ich nicht, da überschätzt du vielleicht auch die also
ich weiß nicht, gibt es ein geschichtliches Beispiel, wo es zu gewalttätigen Ausschreitungen von Linken gab, die dann quasi durch die Bevölkerung, nicht durch den Staat, durch die Bevölkerung zurückgedrängt werden. Weiß ich nicht, ob es, also, wer sie in Geschichte bewandert ist, mag mir gerne ein Beispiel geben.
Schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Kommentare sind übrigens immer super gut. Genauso wie dieses Einblendung jetzt. Heft Eigentümlich Frei, das ist die aktuelle Ausgabe von Eigentümlich Frei. Bücher, Handel, Messe. Susanne Dagen, eine Unternehmerin, mischt den Kulturbetrieb auf. Ja, also hier gewinnt zum Beispiel auch wieder der Markt, ne? Also das ist ja die Dame, die hier.
Ob der gewinnt, ist noch eine andere Frage.
Aber ja, er ist am Gewinnen. Also wir sehen ja, dass.
Ja, du könntest auch sagen, mal, die freien Medien sind am Gewinnen.
Die freien Medien sind am Gewinnen.
Ja, genau. Während News Millionenverluste macht.
Das ist ja auch kein freies Medium.
Also ich würde jetzt eher unter die freien Medien. Also die sind ja auf. Also
Es ist kein etabliertes Medium, es ist kein Medium, das von staatlicher Seite Geld bezieht, aber es ist natürlich ein Medium, das da einen ganz großen Finanzier hat und dieser eine ganz große Finanzier, der hat wohl irgendwelche Ziele mit seiner, diesem Medium und
ist auch mit dem, was er, also wenn er Aufmerksamkeit generieren will und seine Themen durchsetzen will, dann ist er erfolgreich,
ja, absolut.
Ohne Zweifel, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Ist er nicht so erfolgreich.
Aber wie gesagt, ich schätze mal, darum geht es ihm wahrscheinlich nicht.
Nee.
Also man weiß ja, okay.
Was ich damit eigentlich sagen wollte, war, okay, wir haben jetzt so eine alternative Buchmesse, aber ob das erfolgreich ist, das wird sich erst in ein paar Jahren rausstellen.
Ja gut, also die letzte war ja wohl sehr, sehr erfolgreich.
Ja, keine Ahnung, irgendwie die Eröffnungs- Party einer neuen Diskothek ist auch immer voll ausgebucht. Also
ich glaube, die werden jetzt schon überrannt. Wir müssen
ich will das ja gar nicht kritisieren. Ich will einfach nur irgendwo einen realistischen Blick ohne eine Idealisierung da drauf zu haben. Ohne mir jetzt, weil ich das toll finde, muss das funktionieren oder wird das funktionieren, sondern einfach mal einen realistischen Blick drauf geben. Bücher, wer liest heute noch Bücher in physischer Form, die meisten haben Kindle oder sonst
was,
oder
hören Hörbücher. Ich weiß nicht, viele Kindle sehe ich nicht. Also ich dachte eigentlich auch früher, als das Kindle eingeführt worden ist, da dachte ich auch so, in 2-3 Jahren gibt es keine Büchereien mehr.
Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt in 3 Jahren ausstirbt oder so. Es gibt noch genug Leser, die physische Bücher lesen, aber allgemein Medien sind ja mittlerweile, jeder kann ja jetzt Medien machen und das ist Fluch und Segen zugleich. Jeder kann quasi seine Meinung äußern, aber es gibt halt auch ein extrem breites Angebot. Und dann ein Magazin zu halten oder einen Fernsehsender zu halten, der sich dann durch Spenden finanzieren muss, ist ein bisschen utopisch gedacht vielleicht. Weil wenn ich jetzt mich als Konsumenten ansehe, okay, ich habe den YouTube-Kanal, den unterstütze ich, den YouTube-Kanal und den. Aber die Großen zum Beispiel unterstütze ich fast alle nicht, weil ich mir denke, okay, erstens sind da genug, die das unterstützen und zweitens, da ist der Milliardär dahinter und bla 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 und der wird schon irgendwie noch weiterlaufen. Ich unterstütze dann lieber die Kleinen und wenn das dann alle so machen, dann wirst du kein großes Medium mehr haben.
Das ist doch fantastisch.
Das ist einerseits fantastisch, aber das macht dann quasi im Prinzip dieses ganze Verlagswesen kaputt.
Es wird ja auch kleine Verlage geben können, die dann davon
leben. Ja,
natürlich. Was überaus sehr, sehr, sehr erfreulich ist, du siehst ja an den, wie gesagt, an den Verkaufszahlen, an den Auflagen eben dieser linken Medien, also Spiegel, Stern,
ja, Schlag mich tot.
Das ist ja alles wirklich auf dem.
Also man könnte ja meinen, das bricht ein, weil die Meinung, die da vertreten wird, nicht mehr nachgefragt wird. Ja,
es bricht unter anderem auch wegen der Veränderung der Medienlandschaft als solcher ein.
Ja, und wie gesagt, durch die Allverfügbarkeit und die kostenlose Verfügbarkeit und dass man eigentlich komplett zugeschissen wird und um Aufmerksamkeit gebuhlt wird. Also ich warte noch darauf, dass die ersten YouTube-Kanäle ihre Zuschauer bezahlen, um ihre Meinung so weit zu verbreiten, wie es nur geht. Also deswegen stirbt die Medienwelt, also die großen Medien sterben einfach gerade und die alten Medien wie Print und so weiter stirbt halt einfach gerade, weil sich der gesamte Konsum halt verändert hat. Partiell mag es immer noch Leute geben, die sagen, nee, ich will aber immer noch mein physisches Buch und so, ich finde das besser, ich verstehe die Argumente dafür und so weiter, aber es wird dann vielleicht irgendwann mal teurer. Vielleicht kostet dann irgendwann ein Buch halt 50 Euro statt 20.
Aber du hast ja
weil jetzt eben nicht mehr so viel Nachfrage da ist, nicht mehr so viel Masse produziert wird, okay, nur noch on demand und so weiter und so fort. Und dadurch wird das dann noch mehr zurückgehen, mhm, dass man physische Bücher kauft zum Beispiel. Also das ist ja halt so ein Prozess.
Ja, aber was schon mal dagegen spricht, du hast ja jetzt auch gerade so, was die junge Bevölkerung angeht, da hast du ja auch diesen Trend, dieses Detoxing, ne, dieses ja, Online-Detoxing ja, und so weiter. Und ich könnte mir halt, wie gesagt, vorstellen, Scheiße, jetzt habe ich nichts mehr zu trinken, Verzeihung.
Ich kann nicht, du kannst sogar
einen ja, Mund raustrinken, wenn du willst. Dankeschön. Ich könnte mir halt vorstellen,
nee, Detoxing, ja,
dass es so eine, das ist ja Sprudel.
Ja, sorry für Fehler. Ich trinke gerne mit Sprudel.
Boah, widerlich. Ja, egal. Danke dir für Leben retten. eklig. Na, auf jeden Fall. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch so ein dass das auch wieder, wie soll ich sagen, dass es da auch wieder so eine Rückwärtsbewegung geben wird. Also wieder her mehr zu den haptisch greifbaren Produkten. Ich weiß nicht, ich bin ja kein Kindle-Leser, ja, aber du hast ja, wenn du dir ein Kindle-Buch kaufst, dann hast es ja gar nicht gekauft.
Ja.
Dann kann das theoretisch auch irgendwann mal wieder verschwinden von deinem
Amazon Kindle. Amazon kann die Bücher von deinem Gerät verschwinden lassen.
Genau, und
lassen.
Das ist so etwas, das fällt den Leuten auf und dann fällt denen eben, da gibt's auch hier gerade so in den USA einige Podcaster mit echt enormer Reichweite, mhm, die das angesprochen haben. Und sagen, ja, im Prinzip, ich gebe hier Geld aus, ich zahle jetzt hier was und dann ist das nicht mal mehr meins.
Ja.
So, und das ist ja auch in der Gamer-Community, ja. Genau. Da ist es ja extrem.
Gaming, Streaming, Filme, Serien, alles.
Du bezahlst Geld, aber letzten Endes hast du dann nichts mehr auf der Hand. Und das mhm, stößt, glaube ich, immer mehr Menschen sauer auf. Insofern denke ich, das, was da sauer aufstößt, das wird dann natürlich wieder Nachfrage erzeugen auf etwas anderes, mhm, ja, weil man damit einfach
ja,
nicht
oder
mehr
Piraterie halt
oder Piraterie kann natürlich auch sein, wobei das auch seine Grenzen hat und ja, nicht jeder dazu in der Lage ist oder willens oder fähig oder weiß ich nicht was, aber das wird natürlich auch wieder dazu führen, dass die Leute sagen, okay, komm, so nicht, ne? Ich meine, ich weiß noch, als ich gezockt habe damals in den 90ern, ja, da hat man sich eine CD gekauft, da mhm, war dann, oder Disketten sogar noch, ja, da war dann ein Spiel drauf, das hast du dir auf den Rechner geschoben, mhm, der Rechner war nicht mal im Internet und dann hast du das Spiel gespielt, mhm, ja, und heute, ja, da schließt du im Prinzip ein Abo ab und du musst, während du dieses Spiel spielst, musst du noch Unsummen für irgendwelche Extras ausgeben, mhm, um überhaupt, weiß ich nicht, es gibt ja nicht mal mehr ein Spielziel. Also Spiele laufen ja heutzutage wirklich, die kannst du eine halbe Ewigkeit spielen, ja, mhm, ohne dass es dann irgendwann einmal heißt, fertig. Ja,
gibt das und das. Also gibt auch noch Spiele mit Spielziel und ja, so. Ja,
ja, gut, aber wie gesagt, also es ist auch so ein Trend, dass halt Jugendliche, und das stößt eben auch diesen jungen Leuten auf, dass die permanent aufgerufen sind, irgendwelche Extras zu kaufen, ja, ne, damit das Spiel auch attraktiv mhm, bleibt. Ne, dann gibst du deine, weiß ich nicht, 40, 50 Euro im Monat oder noch mehr aus, ja, einfach nur, um dieses eine Spiel konsumieren zu können. Und wie gesagt, ich denke, das wird früher oder später dann auch wieder dazu führen, dass die Nachfrage sich verschiebt. Also, dass man mhm, weniger diese Abhängigkeit, diese, ne, ja, dir gehört nichts und du wirst glücklich
ja,
sein.
Du siehst ne? ja überall die Trends in die Richtung. Viele sagen ja auch, ja, hier das Streaming und bla bla bla, da gehört dir ja auch nichts und mhm, so, ist ja auch vollkommen richtig. Und dann gibt's dann halt verschiedenste Abwandlungen. Die einen sagen dann, ja, okay, dann lade ich mir jetzt wieder bei The Pirate Bay mhm, meine Musik runter mhm, und schieb mir die auf meinen MP3-Player mhm, und dann besitze ich die mhm, und die kann mir keiner nehmen. Mhm. Es gibt dann aber auch Leute, die sagen, ey, ich kaufe wieder CDs mhm, und es gibt Leute, die sagen, ey, ich kaufe wieder Schallplatten oder ja, Musikkassetten.
Schallplatten kommen ja wieder, ne?
Ja, Schallplatten kommen irgendwie alle 10 Jahre wieder.
Ja gut, so lange gibt's die Zeit. Ich hab in meiner Jugend auch noch eine Schallplatte
also
gekauft.
Also Anfang der 2000er hieß es schon, ja, die Schallplatte kommt wieder. Echt? Dann irgendwann Anfang der 2010er hieß es, die Schallplatte kommt wieder. Und jetzt heißt es wieder, die Schallplatte kommt wieder.
Also es ist immer so eine
kleine Modeerscheinung von einer kleinen Gruppe von Menschen, die jetzt sagen, ey, das mache ich jetzt wieder.
Ich hoffe ja, VHS kommt.
Oh nee, das hoffe ich tatsächlich nicht.
fand VHS super.
Das war ja, toll. Aber ja, ja. Also klar, ich will das physische Buch nicht totschreiben und so weiter. Gerade, wie du schon ansprichst, Mediendetox und so, ich lese dann lieber ein Buch, statt irgendwie durch Instagram zu doomscrollen oder so. Ja, sehe ich. Und dass man Gerätezeit beschränken will und so, das sehe ich auch, dass dieser Trend immer mehr wird. Halt nicht auf dem Display starren zu wollen die ganze Zeit. Und das ist ja das, was ich halt also auch als virtuelle Realität betrachte. Alles, was auf diesem Display stattfindet, ist nicht real. Also da kann, habe ich ja schon mal gesagt, kann ich genauso gut mit dem Chatbot schreiben und ich würde es vielleicht gar nicht mal merken, wenn ich die Person nicht im realen Leben irgendwann treffen würde und wir sprechen über das Geschriebene.
Wunderbare Überleitung. Es gibt nämlich Einblendung jetzt in Deutschland. Eine ganz tolle Seite, freiheitlichestammtische.de.
Ich glaube ja.
Ja,
wir blenden es ein.
Wir blenden es ein. Einblendung jetzt, wie schon gesagt. Ja, schauen Sie da mal vorbei, da gibt es Stammtische noch und nöcher in ganz Deutschland, wie gesagt, also nicht in ganz Deutschland, aber in weiten Teilen Deutschlands, da ist vielleicht auch was für Sie dabei. Also man sollte die Leute auch mal kennenlernen, die ähnlich denken und so weiter. Also der Stammtisch in Grevenbruch fällt im Juli aus, den wird es nicht geben. Ich glaube, das hatte ich aber schon kommuniziert.
Außer die Leute wollen sich einfach so treffen. Ich meine, wir sind doch mittlerweile irgendwie, wie viel, 30, 40 Leute regelmäßig?
Also, ja, also, aber wir werden nicht da
wir
sein.
Wir werden nicht da sein, wenn ihr euch da treffen wollt, trefft euch da.
Genau, also, wir werden beim Roland Bader-Treffen sein. Einblendung jetzt. Genau. Das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Ja. Also ne, wir werden jetzt offiziell keinen da veranstalten, aber ne, die Kneipe ist offen, da kann jeder hin. Ne?
Ja, ist genau an dem Freitag.
Genau.
Zweiter Freitag ist der 12. Roland Bader-Treffen am 13.
Genau, richtig. Deswegen kommen Sie auch dahin zum Roland Bader-Treffen. Das wird ein Riesenfest. Das lohnt sich. Also auf jeden Fall. Es wird feuchtfröhlich und es werden viele tolle Leute da sein. Sie werden es nicht glauben, wer alles da sein wird. Da müssen Sie schon vorbeikommen.
Und was man dazu sagen muss, ich weiß gar nicht, Eintritt ist gering oder kostenlos?
Kostenlos.
Kostenlos, ja.
Kostet also, gar nicht. Also die Getränke.
Ist jetzt nicht irgendwie so hohe Konferenzpreise, keine Ahnung, 100 Euro Eintritt oder so. Nein,
das ist einfach nur ein nettes Zusammenkommen. Ja. Und ich muss ja ehrlich gestehen, das ist auch das, was ich wirklich, seit ich bei Facebook bin. Das ist tatsächlich so, ich habe bei Facebook irgendwann, aber ich weiß gar nicht, das ist schon Ewigkeiten her, aber da ist man auch so in diese libertäre Bubble gekommen, da hat sich dann halt hier, haben sich so libertäre Grüppchen gebildet, damals so ein bisschen um die PDV herum, Oliver Janig und so weiter, und dann haben sich so ein paar Leute mehr oder weniger da zusammengefunden und dann hat es dann irgendwann einmal, weiß ich nicht, hat es dann auch mal diese physischen Treffen gegeben. Das war damals noch hier dieses Kevin-Treffen, Schokodöner-Essen mit Kevin. Da habe ich dann auch zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal, ich meine, ich habe schon PDV da in live erlebt, aber dann auch eben Leute, die eben libertär sind, aber nicht in der PDV sind und so weiter. Das war halt genial, das war halt super geil, dass du die Leute, die du eigentlich nur von ihrem Profilbild her kennst und von den Texten, die sie schreiben und den Kommentaren, die dann mal so im physischen Leben zu treffen. Ne? Und du hattest, da würde ich dir jetzt auch so ein bisschen widersprechen, wo du sagst, ja, ich würde da keinen Unterschied merken zwischen einem Chatbot und dem, was ja, da jemand schreibt.
Wenn du ihn niemals im Leben treffen würdest.
Wenn du ihn nehmen, ach ja gut, okay,
dann,
alles klar.
Dann würdest du keinen Unterschied
machen. Aber du merkst halt, du hast halt über diese virtuelle Realität, hattest du längst etwas aufgebaut, längst eine Beziehung geknüpft und das war von... Es war, also ich meine, da haben sich wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel wir waren, ich schätze mal so 30, 40 Leute, die sich dann in Zeller Melis getroffen haben, in so einem Schokodöner, in so einem Café, wo Schokodöner serviert worden ist. Und ich meine, ich glaube, von uns haben sich vorher wirklich die allerwenigsten mal im realen Leben getroffen. Mhm. Natürlich, der eine oder andere kannte den einen oder anderen, aber so als Gruppe, ja, ich glaube, die allermeisten, also so jeder, der da war, hat mindestens 90% dieser Leute, die anwesend waren, zum ersten Mal im Leben getroffen. Und es war sofort herzlich. Es war sofort so, sofort, da gab es keinen, ja, wer bist du denn? Ja, ich bin der. Weißt du, es gab keine Barriere,
ja,
es gab keinen
Gar nichts. Das stelle ich auch immer wieder mal fest, ja.
Ja.
Also, wenn ich irgendwo auf einem Treffen bin und so.
Ja, also auch dieses virtuelle Zusammensein kann fruchtbar sein, aber man muss es wirklich in die analoge Welt ziehen. Da ist aber jeder selbst verpflichtet, sich daran, wie soll ich sagen,
ja, sich daran
sogar
zu halten.
Ich hätte sogar noch einen Hot-Take zur virtuellen Realität. Selbst Erzählungen zwischen uns sind virtuelle Realität. Ja, also mein Hot-Take geht dahingegen, alles, was man nicht selbst erlebt, ist virtuelle Realität.
Also alles außerhalb deiner Haut.
Wenn du mir jetzt erzählst, was deine Kinder gestern gemacht haben, ist das für mich virtuelle Realität. Ich habe das nicht selbst erlebt. Das ist mein Hot-Take. Darüber kann man sich mal Gedanken machen.
Beim nächsten Mal, okay. Das glaube ich jetzt. Kacke, schon wieder anderthalb Stunden. Ja. Fast.
Und sehr pessimistisch wieder. Also
nö,
nächstes Mal wieder mit Michael Werner.
Überhaupt nicht. Ich finde, das läuft alles absolut genau in die richtige Richtung.
Dass ja, ich meine von mir. So. Also letzte Woche haben die Zuschauer einen ganz anderen Sascha gesehen.
Ich muss mir die Sendung echt nochmal anschauen. Ja, also wirklich.
Ja, da war ich ja medikamentös richtig eingestellt. Schöne Grüße an den Kommentarschreiber.
Okay, Sascha, wir lassen Sascha nur noch alkoholisiert vor die Kamera.
Das Schöne ist ja, dass vor zwei, also die Sendung davor, die ich mit dir gemacht hatte, glaube ich, da hatte jemand kommentiert, weniger Alkohol vor der Sendung trinken wäre hilfreich.
Er hat gar keinen Alkohol
getrunken. Da habe ich ja lange Abstinenz sogar noch gehabt.
Und, ja, daran lag's.
Ja.
Also
letzte Woche habe ich mal Alkohol vor der Sendung getrunken und dann läuft's auf einmal.
Alle freuen sich, ja. Warte mal, ich wollte jetzt noch mal Afuera-Fest, Entschuldigung, Einblendung jetzt. Ja. Auch das ist eine Möglichkeit, auf viele, viele tolle, libertäre Menschen zu treffen, denke ich. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie lange diese Bilder eingeblendet sind.
Ja, immer so 10 bis 15 Sekunden, glaube ich.
Dann muss ich immer
im Geistigen. Damit du nicht Einblendung jetzt, Einblendung jetzt, Einblendung jetzt.
Genau, dann mache ich das jetzt auch nicht. Gut, meinst du, jetzt kann ich die nächste reinhauen?
Ja, ich denke schon.
Gut, Einblendung jetzt, aber das allergrößte Event ist natürlich Einblendung jetzt. Die EF-Konferenz im Januar auf Usedom. Das wird grandios. Wie gesagt, bis Ende Mai, bis zum 31. Mai haben Sie die Möglichkeit, noch den super Frühbucher-Rabatt mitzunehmen. Also zögern Sie nicht, melden Sie sich an, noch sind Plätze frei. So, und dann habe ich jetzt hier noch eine E-Mail von unserem wunderbaren Freund, dem Gregor.
Ah.
Ja, der Gregor. Grüße gehen raus. Hallo Gregor. Jetzt kann ich Ihnen keine Einblendung reinhauen, weil ich keine Einblendung habe. Aber für den Fall, dass Sie darüber nachgedacht haben, sich ein kostenloses Auslandskonto oder weitestgehend kostenlos, ist das kostenlos? Nee, aber günstig. Also ein Auslandskonto. Wenn Sie sich ein Auslandskonto zulegen wollen aus Georgien, dann melden Sie sich doch einfach mal bei mir. Dem einen oder anderen erscheint dieser Gedanke jedenfalls sehr reizvoll. Unser Freund Gregor bietet da etwas an. Ja, der ist ja jetzt selber dahin gezogen nach Georgien, wo er eigentlich den wunderbaren Wein herbezogen hat, den er hier vertrieben hat. So, melden Sie sich gerne bei uns. Wir stellen den Kontakt her und alles Weitere machen Sie dann untereinander aus. Ja, wie gesagt, es geht hier um Auslandskonten.
Kann man nicht genug haben.
Und das ist relativ unkompliziert mit einer kleinen Reise verbunden, wo Sie aber auch komplett betreut werden. Sie müssen sich um nichts kümmern, wenn Sie so wollen.
Muss man tatsächlich physisch vor Ort sein? Weil hier der Manipulation, der hatte mal gesagt, dass das auch irgendwie remote geht.
Das geht auch remote. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, es geht remote, aber es geht auch, ich glaube, bei dem einen Konto geht es remote, bei dem anderen wiederum nicht. Also von Kontomodell zu Kontomodell unterschiedlich. Also bei dem einen geht es, bei dem anderen nicht. Mhm. Aber wie gesagt, wir stellen den Kontakt gerne her und Sie machen dann untereinander aus. Also dafür brauche ich auch noch Gregor, hör zu, wir müssen irgendwie eine Einblendung dafür entwickeln. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich noch irgendetwas vergessen? Oder sind wir durch mit dem Thema? Na, ich bin jedenfalls absolut megamäßig optimistisch. Ich finde, es läuft alles in die richtige Richtung. Es scheppert hier alles, das gesamte Gefüge, das vor wenigen Jahren noch so sicher schien, das ist enorm unter Druck geraten. Und wir werden hier noch robuste Bilder sehen. Wir werden hier noch spannende Bilder sehen. Wir werden hier noch Bilder sehen. Da wird man sich denken, so, mein Gott, ist das noch mein Land? So, aber letzten Endes glaube ich, dass es wenigstens tendenziell, es wird nie perfekt sein. Es wird nie wirklich
das sowieso
paradiesisch
nicht.
Sein.
Das
ne?
sowieso nicht.
Und ich glaube, von diesem Gedanken müssen wir uns alle ein Stück weit entfernen.
Ja, das ist gesund.
Das ist sehr, sehr gesund, Sascha. Das
keine,
ist
keine Utopie zu verfolgen.
Sehr, sehr. Ja, nee, die Utopie kannst du ja verfolgen. Man kann ja, während man diese Utopie vor Augen hat, man kann seinen Handeln danach ausrichten,
ja, genau.
Dass es zu dieser Utopie doch kommen möge. Ja, da darf man, da sollte man auch nie.
Aber nicht in der Politik.
Ja, egal wo, es für sich selber, aber es geht halt darum, dass man hier eine Utopie gewissermaßen als Nordstern hat. Aber wie soll ich sagen, man muss sich auch damit.
Ich habe jetzt mal darüber nachgedacht, dass ich gar nicht so weit von meiner eigenen Utopie weg bin.
Wo bist du denn?
Interessanterweise. Ja, mit meinem Leben, wo ich stehe und so. Und ja,
warum bist du dann immer so schlecht gelaunt?
Ich bin ja eigentlich nicht schlecht gelaunt. Ich bin nur schlecht gelaunt, wenn es um Politik geht, weil ich das für völlig geisteskrank halte und das nicht mehr nachvollziehen kann. Also ich kann nachvollziehen aus reinem Machterhalt und so weiter, warum die das tun.
So ganz menschlich meinst du.
Ja, genau. Aber ich bin eigentlich gar nicht so weit davon weg, alles zu haben, was ich will.
Du hast doch alles, was du willst.
Ja.
Fehlt noch die Frau und ja, die Kinder.
Da bin ich noch so auf der Kippe, ob ich überhaupt die Frau will.
Doch, natürlich.
Aber, ja, ich bin gar nicht so weit davon entfernt.
Sascha Keul sucht eine Frau.
Nein, bitte nicht.
Einblendung jetzt. Nein, ich habe nur Spaß gemacht.
Nee, ohne Witz, alle Frauen, die was von mir wollen, sind irgendwie ein bisschen verrückt. Und deswegen will ich lieber eine Frau, die mich nicht will.
Okay. Das ist natürlich ein unlösbares Dilemma, aus dem wir vermutlich nie herauskommen. Naja, schauen wir mal. Ja, haben wir noch was? Nee, ne? Also wir hatten jetzt hier wir hatten jetzt noch hier diese Gewaltstatistik, ja, die Gewalt gegen Politiker steigt und
ach
alle.
So, ja.
Ich meine,
ja, das können wir noch.
Also ja, noch mal ganz kurz. Ich meine, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, hat jetzt diese Meldung die Runde gemacht. 5000 Verbrechen gegen Politiker. Nee, wie stand das hier? Moment. Mehr als 5000 Straftaten, genau. So Gewalt gegen Parteien und Politiker stark gestiegen. So, und das ist natürlich, da glaubt man jetzt 5000 Gewalttaten, weil du das eben so in der Überschrift, also das ist jetzt aus der Tagesschau. Man verknüpft dann die Zahl 5000 natürlich mit der Gewalt, ja, und glaubt, ja. Es gab 5000 Gewalttaten. Dem ist natürlich nicht so. Es gab nicht 5000 Gewalttaten. Es gab 5000 Straftaten. Ein Großteil davon ist aber letzten Endes Sachbeschädigung, Meinungsverbrechen,
auch, ja, Beleidigung
und sowas, üble Nachrede und hast du nicht gesehen. Und nur ein relativ kleiner Teil, ich glaube so 191 davon sind tatsächliche zur Anzeige gebrachte Körperverletzungen, also Gewalttaten im eigentlichen Sinne. So, und mit weitem Abstand ganz vorne sind es natürlich AfD-Politiker, die unter diesen Gewalttaten zu leiden haben. Und was machen unsere Medien?
Sie schmücken die Artikel aus mit Bildern von Grünen und SPD.
Ja, das haben wirklich, also das hat der Fokus gemacht, das hat der Spiegel gemacht, das hat, ich glaube, die Bild-Zeitung hat es nicht gemacht, die haben ein paar verbrannte Autos gezeigt, aber alle haben sie Grüne, SPDler, kaputte SPD-Parteibüro, zerstörte SPD-Parteibüros gezeigt, um diese Nachricht zu illustrieren, ja. Und das bleibt dann haften. Also das ist so die billigste, perfideste Art der Propaganda, die es gibt, ne? Die Leute sehen eine Überschrift, sehen dieses kaputte SPD-Parteibüro und denken, die bösen Rechten. Ja. Das bildet sich dann in dem Kopf. Ah.
Ja, und die meisten Leute lesen die Artikel ja nicht mal nur, weil sie sie interessiert, aber trotzdem den Artikel nicht lesen. Ja. Manche scrollen ja auch einfach nur irgendwo vorbei und sehen dann, okay, mehr Gewalttaten, SPD-Büro abgefackelt.
Die Armen.
Die Rechten wieder.
Ja.
Also das ist es halt auch so. Virtuelle Realität, sollte man sich nicht von beeinflussen lassen.
Ja, genau so ist es. So, komm, ey, ich bin durch.
Ja.
Mein Gehirn streikt schon.
Stimmt, ja, und wir müssen rauchen und alles.
Suchtbefriedigung. Ich hätte jetzt voll Bock auf ein Bier, ne, aber.
Ja, morgen ist ja wieder Sommer. Nächste Woche sitze ich hier hoffentlich im Hawaii-Hemd, ne?
Ja.
Heute noch in Strickjäckchen, nächste Woche dann.
Ich bin schon extra im Shirt gekommen, weil ich dachte.
Du bist ja auch nicht so eine Frostbeule wie ich. So eine
Frostbeule?
Ja, ich bin, so einigermaßen. Ich trage ja bis März einschließlich lange Unterhosen. Ne? Okay. Das ist ja wichtig, damit ich nicht erfriere.
Ich habe nie getragen.
Nicht?
Nee. Ist super. Aber das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum ich den Winter so hasse, weil ich eigentlich immer nicht wintergerecht angezogen bin und mir immer. Also im Winter ist mir halt kalt und ich habe keinen Bock drauf und so. Aber man müsste sich wahrscheinlich nur richtig anziehen.
Ich sag dir, lange Unterhosen sind der Game Changer.
Ja, okay. Ich werde mir eine kaufen.
Am besten zwei, damit du auch eine zum Wechseln hast. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, falls Ihnen die Sendung gefallen hat, lassen Sie gerne einen Daumen da. Sie können auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen, wenn Sie möchten. Das würde uns auch sehr freuen. Liken Sie, kommentieren Sie und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie und ja, wenn Ihnen es, wie gesagt, gefallen hat, dann teilen Sie dieses Video auch gerne und ja, wir hoffen, dass wir uns nächste Woche dann wiedersehen.
Mit
selbe
André?
Stelle, selbe Welle. Hm?
Mit André dann? Oder?
Ich glaube mit André, der ist dann ja hoffentlich wieder zugegen. In dem Sinne, machen Sie es gut, haben Sie ein paar schöne sonnige Tage, Klimawandel ist ja jetzt wieder da. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.